Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Köster, guten Tag. Und auf einmal heißt es Krieg, nicht mehr Krise zwischen Russland und der Ukraine. Und das bewegt gerade sehr viele Menschen. Osteuropa rückt wieder in den medialen Fokus. Auslandsberichterstattung aus der Ukraine wird jetzt zur Kriegsberichterstattung. Und natürlich wird auch mit Informationen Krieg geführt, zum Beispiel durch gezielte Desinformation. Darüber haben wir in den vergangenen Tagen hier in Medias Res schon berichtet. Heute wollen wir schauen, warum der Auslandsjournalismus schon lange kränkelt und wie er vielleicht kuriert werden kann. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine bestimmt gerade den Nachrichtenfluss. Die Live-Ticker im Internet laufen heiß, Radio- und Fernsehsender strahlen Sondersendungen aus und in den sozialen Netzwerken werden Bilder und Nachrichten ausgetauscht. Oft weiß man allerdings gerade dort nicht, aus welcher Quelle sie stammen. Denn der Informationsaustausch wird zunehmend auch zum Kriegsschauplatz. Sicher ist allerdings, dass die Ukraine ganz nah in unser Leben gerückt ist. Dabei wussten viele sicherlich bis vor kurzem noch nicht einmal etwas über die selbsternannten Volksrepubliken. Vielleicht ist das eines der weißen Flecken in der Auslandsberichterstattung, die Marc Engelhardt mit der Unterstützung der Otto-Brenner-Stiftung in einer Studie unter die Lupe genommen hat. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was sich jetzt in seinen Augen in der Berichterstattung über den Krieg zeigt.
Also ich bin natürlich kein Experte für die Ukraine oder für Russland, aber was wir jetzt schon sehen, ist, dass wir angewiesen sind auf Informationen, die entweder von staatlichen Stellen kommen oder die aus ungesicherten Quellen stammen, also von Twitter-Meldungen oder ähnlichem ungesicherter Herkunft. Ein Krieg ist natürlich immer eine Lage, in der die Wahrheit zuerst stirbt. Aber wir haben natürlich auch in den letzten Monaten und Jahren einfach sehr schlecht mitbekommen können, wie sich die Lage zum Beispiel in der Ukraine verändert hat. Und das liegt einfach daran, dass kaum ein deutsches Medium in der Ukraine selbst einen Korrespondenten oder eine Korrespondentin hat.
Und das heißt, jetzt sind wir sozusagen auf die Helikopterjournalisten, wie das ja immer so schön geschildert wird, angewiesen. Also diejenigen, die da jetzt einreisen und als Kriegsberichterstatter jetzt unterwegs sind, aber nicht unbedingt auf Strukturen zurückgreifen können. Das heißt, Informanten, Menschen, mit denen sie schon länger Kontakt haben.
So ist es. Also ich möchte da auch wirklich keine Kollegin diskreditieren, die Kriegsjournalistin ist. Ich denke, ein Krieg hat auch eine eigene Logik. Aber wenn wir uns die Fragen stellen, was denken eigentlich die Ukrainerinnen und Ukrainer über die Lage? Was ist eigentlich in diesen sogenannten Volksrepubliken los? Wie haben die sich auch verändert in den letzten Jahren? Was ist eigentlich in Russland, in der Fläche, die Meinung jenseits von Moskau und jenseits des Kreml? Dann brauchen sie Korrespondentinnen und Korrespondenten, die idealerweise schon lange vor Ort sind, die dort leben, die Sprache sprechen, die viele Kontakte haben, die vergleichen können. Das alles können sie nicht, wenn sie einfliegen und eigentlich mit den Agenturmeldungen im Gepäck vor allem nach dem Informationen suchen, die sie glauben, schon mitgebracht zu haben. Also das ist ein ganz großes Problem, gerade wenn man ein kritisches Bild einer Lage zeichnen will.
Steigende staatliche Repressionen und Propaganda sind ein großes Problem bei der Auslandsberichterstattung allgemein geworden. Das haben Sie herausgefunden bei Ihrer Studie. Inwiefern trifft das Auslandsjournalisten in Russland auch besonders?
Ja, das trifft sie besonders. Man hat ja heute Morgen auch aus dem Ministerium in Russland schon gehört, es ist ausschließlich erlaubt, den russischen Medien, denen die es überhaupt noch gibt, staatliche, also offizielle Quellen zu benutzen. Und wir haben ja in den letzten Monaten und Jahren tatsächlich auch gesehen, wie Propaganda genutzt wird in Russland zugunsten der Staatsführung und übrigens auch nicht nur in Russland. Das ist eben tatsächlich ein Phänomen, das durch die sozialen Medien auch nochmal begünstigt wird, weil es letztlich so ist, jeder ist ein Sender und ein Empfänger in den sozialen Medien und dadurch wird es natürlich sehr viel leichter, dass man Propaganda auch verbreiten kann über große Entfernungen hinweg und auch direkt an große Mengen von Menschen.
Nun gab es das ja in gewisser Weise immer schon, gerade in autoritären Systemen. Inwiefern hat sich das zugespitzt jetzt in den letzten Jahren? Wie ist Ihr Eindruck?
Also ein Grund, warum sich das so dramatisch zugespitzt hat, ist sicherlich der, dass es viel weniger Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort gibt, die solche Propaganda dann auch schnell einschätzen können und sie als solche entlarven können. Das ist sicher ein Problem. Ein anderes Problem ist, wir haben ja insgesamt auch in den Auslandsseiten und den Auslandssendeplätzen viel weniger Möglichkeit, über das Ausland zu berichten. Und tatsächlich sind Budgetkürzungen auch dafür verantwortlich, dass dann eben, selbst wenn man eine Korrespondentin, einen Korrespondenten in Moskau hat, dass es halt schwierig ist, aus Moskau auch rauszufahren. Das muss man sich leisten können, finanziell, aber auch zeitlich, dass man ein Land, ein so riesiges Land, dann auch in der Fläche erfährt. Und erst dann hat man natürlich wirklich es geschafft, dass man über ein Land umfassender berichtet. Und dann kann man natürlich Propaganda und auch Entwicklungen, die sich abzeichnen, viel besser einschätzen.
Häufig machen das ja sogenannte freie Korrespondenten, die dann im Ausland unterwegs sind und vielleicht den festangestellten Korrespondenten da etwas zuliefern oder die Berichterstattung ergänzen. Ist das auch weniger geworden?
Also wir haben die Entwicklung gesehen, dass zunächst die festen Korrespondenten gegangen sind. Und das ist übrigens auch in Moskau gerade ein Phänomen gewesen in den Nuller- und Zehnerjahren, dass sich viele Redaktionen gesagt haben, wozu brauchen wir einen festen Korrespondenten in Moskau? Das ist doch gar nicht mehr nötig, der Kalte Krieg ist vorbei. Und dann haben freie Korrespondentinnen und Korrespondenten diese Arbeit übernommen. Das ist auch gut. Wir sehen jetzt aber auch, wie bei diesen freien Korrespondenten wahnsinnig gespart wird, auf verschiedene Art und Weise, was dann auch dazu führt, dass man sich als freier Korrespondent kaum noch leisten kann, vor Ort in einem fremden Land zu leben, von dort zu berichten. Also der Spardruck ist ein ganz entscheidender Faktor, der die Auslandsberichterstattung in eine Krise geführt hat. Ich glaube, das muss man schon so sagen. Wir haben heute eine Krise in der Auslandsberichterstattung.
Sie haben sich ja die Berichte von 23 deutschen Zeitungen in den letzten 10 Jahren angesehen und auch analysiert. Welche Zeitungen haben Sie sich denn da genau angeschaut? Vielleicht haben Sie ein paar Beispiele.
Also ich habe die überregionalen Zeitungen mir angeschaut und dann jeweils aus jedem Bundesland eine regionale Zeitung. Bei Bayern, bei Nordrhein-Westfalen jeweils 2. Es sollte halt ein Querschnitt entstehen, wobei nochmal wichtig ist, das ist eine quantitative Auswertung, die ich gemacht habe, aber das ist jetzt keine wissenschaftliche Auswertung. Mir ging es letztlich darum zu zeigen, wie sieht das eigentlich im Verhältnis aus, wenn wir uns die Welt angucken. Und im Verhältnis sehen wir, die USA sind absolut überrepräsentiert in der internationalen Berichterstattung. Dann kommt lange nichts, dann kommt Großbritannien und dann sehen wir, Russland zum Beispiel kommt noch relativ weit vorne auf Rang 6 in den letzten 10 Jahren. Aber die Ukraine, die kommt dann schon fast unter ferner Liefen. Also wir wissen einfach über manche Länder der Welt viel oder wir glauben viel zu wissen, aber über sehr, sehr viele Länder in der Welt, da wissen wir praktisch nichts.
Und das macht natürlich was auch mit unserem Blick auf die Welt.
Ja, unbedingt. Und das ist fatal, weil wir ja auch wissen, die Rolle Deutschlands in der Welt ist heute eine andere, als sie noch vor 10 Jahren war. Wir haben heute insgesamt eine viel höhere globale Anforderung auch an ein Land wie Deutschland, zum Beispiel innerhalb der UNO, aber auch bei Blauhelm-Einsätzen. Und da werden politische Entscheidungen gefällt und es wird erwartet vom Bürger, dass er sich eine Meinung bildet über Länder wie zum Beispiel Mali, wo es nicht einen einzigen deutschen Korrespondenten gibt und wo innerhalb von einem Jahr 50 Berichte überhaupt ich nachweisen konnte, die erschienen sind. Und von denen waren die meisten auch noch von Pressereisen zur Bundeswehr, das heißt hinter den Mauern eines Bundeswehrstützpunktes über das Land selbst, da erfährt man praktisch nichts.
Ist das nicht sowieso auch ein grundsätzliches Problem, dass sehr viel Auslandsberichterstattung darüber läuft, dass, sage ich jetzt mal, Hauptstadtkorrespondenten aus Berlin mit Ministern ins Ausland reisen und dann darüber berichten, aber eigentlich selber von dem Land dann jeweils gar nicht so viel wissen?
Ja, das ist ein großes Problem, auch deshalb, weil man natürlich so einen Bundeswehreinsatz ja auch kritisch beleuchten sollte. Und wenn wir uns jetzt die Lage zum Beispiel in Mali anschauen, dann ist die äußerst kompliziert. Und die Frage, ob jetzt die Bundeswehr in Mali präsent bleiben soll, die wird ja in den nächsten Monaten gestellt im Bundestag. Und es wäre doch schön, wenn sich die Volksvertreter, aber bestenfalls doch alle Deutschen, eine Meinung darüber bilden könnten. Und das kann ich nicht, wenn ich einfliege, mit einer Ministerin, mit Bundeswehrsoldaten spreche und wieder rausfliege. Also da ist eine kritische Beleuchtung weder des Landes, der Situation noch des Einsatzes überhaupt möglich.
Wie kommen wir denn jetzt aus der Misere heraus? Also ich glaube nicht, dass es in absehbarer Zeit jetzt mehr Geld gibt bei den Zeitungen. Wir haben eine Strukturkrise. Auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern muss gespart werden. Also welche Visionen haben Sie da, dass da doch noch mal die Auslandsberichterstattung auf eine andere Basis gestellt werden kann?
Also zum einen natürlich ein Problembewusstsein. Ich glaube, das ist ein Ziel auch dieses Diskussionspapiers. Aber zum anderen brauchen wir eine ehrliche Diskussion darüber, inwiefern nicht auch der Staat Auslandsberichterstattung fördern muss. Es ist so, dass die Auslandsberichterstattung die Grundlage ist für das, was Diplomatinnen und Diplomaten in der Welt, deutsche Diplomatinnen und Diplomaten später machen. Das ist für Entscheidungen in Ministerien entscheidend. Also es gibt viele gute Gründe, warum der Staat sich überlegen sollte, vielleicht nicht nur eine Filmförderung, sondern auch eine Auslandsberichtförderung einzurichten. Das ist natürlich etwas, was man kritisch diskutieren muss, aber das muss man auch dringend tun.
Aber wie kann man dann mit einer solchen Unterstützung dann die Staatsferne garantieren, die Journalisten ja brauchen?
Ja, ich glaube, da muss man sehr genau abwägen. Also wenn beispielsweise ein Korrespondentennetz unterstützt wird oder wenn man über Stiftungslösungen hingehen kann und Auslandsseiten, Auslandssendeplätze weiter erhalten kann, dann ist das eine Möglichkeit, wie man vielleicht damit umgeht. Es gibt dazu Beispiele in der Welt. Stiftungsfinanzierter Journalismus ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Standbein. Eins zeigt sich jedenfalls, der Markt, der wird nicht dazu führen, dass wir eine bessere und eine umfassendere Auslandsberichterstattung haben.
Eine Idee von Marc Engelhardt, die Auslandsberichterstattung zu verbessern. Er hat eine Studie gemacht, die heißt Das Verblassen der Welt, die Auslandsberichterstattung in der Krise. Und die wurde unterstützt von der Otto-Brenner-Stiftung.
Wenn Sie heute auf RT, auf Russia Today gucken, ich lese nur mal eine der Headlines vor. Putin beginnt militärische Sonderoperation zum Schutz des Donbass und Entnazifizierung der Ukraine. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein sogenanntes Medium, das angeblich Informationen und Nachrichten verbreitet. Das hat damit nichts mehr zu tun. Aber das Schockierende ist tatsächlich, dass das eben nicht die Wahrheit im Krieg gestorben ist, sondern dass die Wahrheit eigentlich schon seit Jahren auf diesen Portalen gestorben ist.
Das sagte Lutz Göllner, der Leiter der Abteilung für strategische Kommunikation beim Auswärtigen Dienst der EU, heute Morgen hier im Programm des Deutschlandfunks. Erst Anfang des Monats wurde dem russischen Auslandssender RT.de verboten, sein Programm hierzulande auszustrahlen. Der Grund, es fehlt schlicht die Sendelizenz. Zu sehen ist er aber immer noch im Internet. RT.de gilt als Stimme des Kremls und wurde oft kritisiert wegen seiner verzerrenden Berichterstattung. Auch Boris Johnson ist der russische Auslandssender in Großbritannien ein Dorn im Auge. Die Sendelizenz solle gerade in der jetzigen Kriegssituation von der Aufsichtsbehörde überprüft werden. Und in Frankreich schaut die Aufsichtsbehörde ebenfalls mit Argusaugen auf RT France. Unsere Korrespondentin Christiane Käse in Paris, mit ihr bin ich jetzt verbunden, kann uns sicher erklären, warum RT France ins Visier der französischen Medienaufsicht geraten ist.
Ja, die Zeitung Libération hat das ans Licht gebracht und dazu einiges recherchiert. Der Grund ist die Beschwerde einer Organisation gegen RT France. An die 20 Verstöße werden da angeführt gegen mehrere Artikel einer Konvention, die der Sender gegenüber der französischen Medienaufsicht ARCOM unterzeichnet hat. Es geht um Wahrheit und Unabhängigkeit von Informationen und des Programms und der Vorwurf ist verzerrende Berichterstattung. Beispiele werden auch genannt, der Konflikt zwischen Russland und Ukraine und der Ukraine, der zu einseitig berichtet würde. Es geht vor allem um die internationale Berichterstattung, die sei tendenziös zu der russischen Söldnertruppe Wagner. Zum Beispiel kommt der Vorwurf, dass deren Einsätze in Afrika verherrlichend und propagandistisch dargestellt werden. Ein weiteres Beispiel ist die Berichterstattung über Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Da ist der Vorwurf, die sei angepasst an die Version des Kreml. Die Vergiftung von Nawalny wird zum Beispiel als mutmaßlich bezeichnet, obwohl ja von mehreren europäischen Laboren das bestätigt wurde. Und im Zusammenhang mit Nawalny werde auch bei Interviews nicht kritisch nachgefragt, so der Vorwurf. Und ein weiterer Vorwurf ist, dass auch die Berichterstattung zum russischen Impfstoff Sputnik gegen das Coronavirus zu einseitig sei.
Wer steckt denn hinter der Beschwerde?
Das ist eine Vereinigung mit dem Namen Mediendemokratien Europa und deren Ziel ist, das Recht auf Information zu verteidigen. Laut eigenen Angaben sind das an die 10 Personen aus verschiedenen osteuropäischen Ländern, die in Opposition zum Kreml stehen und sie setzen vor allem auf Frankreich, weil es traditionell als das Land der Demokratie gilt. Man erhofft sich hier, dass eventuell einfacher Sanktionen gegen Russia Today verhängt werden können als in anderen europäischen Ländern und das könnte dann eventuell als Vorbild gelten. Die Zeitung Libération schreibt, dass die Finanzierung dieser Vereinigung undurchsichtig sei. Aber für die französische Medienaufsicht ist das nicht relevant. Wenn derartige Beschwerden eingehen, dann untersucht sie diese.
Und was kann RT France dann jetzt passieren?
Also die französische Medienaufsicht staffelt ihre Maßnahmen, je nachdem, wie schwer die Vorwürfe sind. Wenn nach einer ersten Ermahnung es einen weiteren Verstoß zum selben Thema gegeben hat, dann kann man eine Geldbuße verhängen. Und das kann auch tatsächlich hinführen bis zu einer Suspendierung. Also auch die wäre möglich. Davor müssen aber die Repräsentanten des Programms, in diesem Fall also von RT France, angehört werden. Der Sender ist schon einmal ermahnt worden von der französischen Medienaufsicht. Das war im Juni 2018. Ein Monat erst, nachdem RT France in Frankreich gestartet ist. Damals ging es um die Berichterstattung zu Giftgasangriffen im Syrienkrieg und falsche Übersetzung von Zeugen. Die Berichterstattung hat im Prinzip in Frage gestellt, dass diese Giftgasangriffe stattgefunden haben. Und RT France hat sich damals auf technische Fehler berufen.
Und wie hat RT France jetzt reagiert auf diese ganzen Anschuldigungen?
Auf der Website ist gefragt worden, ob das jetzt ein neuer Angriff gegen die Medienfreiheit sei. Da kam auch durchaus der Verweis auf den deutschen Ableger, dem eben verboten wurde zu senden. Im Programm selbst hat RT France auch darüber berichtet. Ich habe mir das angeguckt und fand, dass da doch sehr stark in den Mittelpunkt gestellt wurde, dass man eben gar nicht so weiß, wer genau hinter dieser Organisation, die die Beschwerde eingereicht hat, steckt. Also da war so ein bisschen eigentlich das Ziel, die als etwas unglaubwürdig darzustellen.
Und wie erfolgreich ist RT France? Also wissen Sie darüber etwas, mit welcher Resonanz Sie senden?
Ja, also es gibt tatsächlich keine offiziellen Zahlen, aber man geht davon aus, dass die Zahl der Fernsehzuschauer begrenzt ist, weil man RT France hier nur über Abos empfangen kann. Aber die Website und die Meldungen in sozialen Medien haben viele Follower, mehr als 1 Million bei Facebook und ebenfalls gut 1 Million bei YouTube. Und es gibt Videos, die werden so stark geklickt, dass sie über 20 Millionen Mal angeschaut werden.
Vielleicht zum Schluss noch kurz. Hat der Ukraine-Konflikt denn auch schon Folgen bei RT France gehabt?
Ja, vor 2 Tagen hat Frédéric Taddei sich zu Wort gemeldet. Das ist einer der bekanntesten Moderatoren bei RT France, ein französischer Journalist, der davor unter anderem auch für öffentlich-rechtliche Fernsehsender gearbeitet hat. Er setzt seine Sendung auf RT France aus wegen des Ukraine-Konflikts. Er hat es so begründet. Wegen dieser internationalen Krise kann ich meine Sendung nicht weiter moderieren, selbst wenn es dort kontroverse Diskussionen gibt. In einem Moment, in dem sich Frankreich in einem offenen Konflikt mit Russland befindet, kann ich diese Sendung nicht weiter moderieren aus Loyalität gegenüber meinem Land. Also das als direkte Folge der Eskalation.
Danke an Christiane Kees, unsere Korrespondentin in Paris. Russlands Krieg gegen die Ukraine, auch ein Höhepunkt der Propaganda. Mehr dazu können Sie jetzt bei uns online lesen unter deutschlandfunk.de/mediasres. Bei aller Kritik an der sich verändernden Berichterstattung aus dem Ausland, wie wir am Anfang der Sendung gehört haben, gibt es natürlich auch noch die Ausnahmen. Ja, es gibt sie, die Reportagen jenseits der politischen Aktualität, die den Blick in ein Land verfeinern. Der ARD-Korrespondent Peter Hornung hat beispielsweise eine Videoreporterin auf dem indischen Land bei ihrer Arbeit begleitet.
Heute fahren wir nach Rampur im Distrikt Varanasi, ein unterentwickeltes Dorf. Es gibt dort viele Probleme, beispielsweise beim Bau von Toiletten, von Wohnungen oder im Gesundheitssektor, insbesondere bei der Gesundheit der Frauen. Normalerweise muss Sushila Sammeltaxis nehmen und ein paar Mal umsteigen, wenn sie in ein Dorf wie Rampur fährt. Diesmal fährt sie mit uns, mit dem Auto. Das geht viel schneller. Die 30-Jährige ist Mutter von 3 Kindern. Ihr Mann hat ein kleines Textilgeschäft. Sie sind Dalit, Angehörige der untersten Kaste der indischen Gesellschaft. Doch welcher Kaste sie angehört, ist nun egal. Denn mit ihrem Smartphone ist Sushila nun vor allem eines: eine anerkannte Journalistin. Ich mag diesen Beruf sehr. Er gibt mir das Gefühl von Gleichberechtigung. Ich treffe Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, ob in ländlichen Gegenden oder in der Verwaltung. Man hat die Möglichkeit, sich überall zu bewegen. Deshalb liebe ich die Arbeit so. Nach einer Dreiviertelstunde kommen wir in Rampur an, einem Dorf etwa 20 Kilometer entfernt von Varanasi. Sushila geht heute der Frage nach, warum die Menschen hier bisher keine Unterstützung bekommen haben für den Hausbau. 130.000 indische Rupien, umgerechnet rund 1.500 Euro, stehen ihnen dafür zu. Erst befragt sie einige Frauen aus dem Dorf, dann schließlich lässt sie die Dorfvorsteherin rufen. Sie sitzen sich gegenüber auf Plastikstühlen. Sushila stellt der älteren Frau unangenehme Fragen, die sie kaum zu beantworten weiß. Es geht darum, Missstände aufzudecken. Ein investigativer Journalismus auf dem Land. Recherchen gegen Widerstände und manchmal auch unter Bedrohung. Schon seit fast 20 Jahren gibt es Kabbalaharia als Medium. Bis vor 6 Jahren allerdings war es eine gedruckte Zeitung mit bis zu 80.000 Lesern monatlich. Digital wurde es 2015. Seither erreichen die Reportagen bis zu 5 Millionen Menschen jeden Monat. Immer neue junge Frauen werden zu Videoreporterinnen ausgebildet. Sie sind anschließend in 2 bevölkerungsreichen Bundesstaaten unterwegs, in Uttar Pradesh und in Madhya Pradesh, bekommen einen ansehnlichen Lohn für ihre Arbeit. Kavita Devi ist Chefredakteurin von Kabbalaharia. Sie äußerte sich im indischen Fernsehen. Kabbalaharia ist nun ziemlich bekannt, sodass wir es nicht mehr groß vorstellen müssen. Es gab eine Zeit, als wir nicht in die Dörfer gelassen wurden, wenn bekannt wurde, dass wir von Kabbalaharia sind. Wir hatten viele Schwierigkeiten, wurden manchmal sogar rausgeworfen. Heute aber rufen uns die Leute, weil sie wissen, dass unsere Frauen eine gute Arbeit machen. In einem Live-Video bei Facebook berichtet Reporterin Sushila über die Gespräche mit den Frauen darüber, warum sie bisher kein festes Haus haben. Es ist nun früher Nachmittag, wir sind auf dem Rückweg aus dem Dorf. Sushila ist schon lange auf den Beinen, denn ihr Leben bestehe nicht nur aus Journalismus, sagt sie. Ich arbeite auf dem Feld und muss mich auch um meinen Haushalt kümmern. Ich stehe sehr früh auf, im Winter um 5 Uhr und im Sommer um 4. Dann koche ich, ziehe die Kinder für die Schule an und gehe zur Arbeit. Aber erst, wenn ich alle anderen Aufgaben erledigt habe. Doch wenn ihre Berichte dann zu etwas Gutem führen, dann, sagt Videoreporterin Sushila, wisse sie auch, warum sie die ganze Belastung auf sich nehme.
Peter Hornung berichtete aus Indien.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Benjamin Vieh und ich bin Redakteur bei der Rheinpfalz in Grünstadt. Ja, morgen, vor genau 180 Jahren, ist Karl May geboren worden und wir beschäftigen uns daher unter anderem mit der Frage, inwiefern der Schöpfer von Winnetou und Old Shatterhand heute noch gelesen bzw. gelehrt wird und haben dabei festgestellt, dass die Bücher von ihm bei den meisten dann doch vom Wohnzimmerregal in den Keller gewandert sind.
Die Schlagzeile von morgen läutet wie immer das Ende von Medias Res ein. Und im Büchermarkt hören Sie gleich eine Rezension über das Buch Die Jahreszeiten der Ewigkeit von Karl Markus Gauss. Und für das Medias Res-Team verabschiedet sich Bettina Köster. Haben Sie noch einen schönen Nachmittag.